Wie bringen wir Deutschland als Game-Standort voran? Und worauf kommt es beim Entwickeln von Spielen an? Über moderne Trends in der Spieleentwicklung und über Erfahrungen aus der Hochschule Trier sprechen wir heute zusammen mit Professor Dr. Linda Breitlauch, Deutschlands erste Game-Design-Professorin.
Ganz offiziell herzlich willkommen zu dieser Folge, dieser Ausgabe Pixel. Grüße heute mit Professor Dr. Linda Breitlauch, mit der wir vor allen Dingen über die Games-Branche, aber dann auch über eure Fragen sprechen werden. Sie studierte BWL und Film- und Fernsehdramaturgie und hat schließlich dann auch über Dramaturgie in Computerspielen promoviert. 2007 wurde sie zu Europas erster Professorin für Game Design berufen an der Media Design Hochschule in Düsseldorf und lehrt seit 2014 an der Hochschule Trier Game Design. Korrigiere mich bitte, falls irgendwas davon nicht stimmt. Sie forscht mit besonderem Fokus auf interaktiven Storytelling, Serious Games und Gamification sowie Dramaturgie und wurde 2011 nominiert für den European Women in Games Hall of Fame Award in London. Das zu dir. Hallo, sehr schön, dass es geklappt hat. Freut mich, dass du da bist und wir dich begrüßen
dürfen. Ja, hallo Liliane. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir starten mit einer kurzen Fragerunde, die Ein-Wort-Antworten erfordert. Es sind Entweder-Oder-Fragen und eine offene Frage, die aber vielleicht trotzdem mit möglichst wenig Worten beantwortet werden kann. Es geht los. Games spielen oder Games entwickeln?
Beides.
Schon mal ein guter Start in die Entweder-Oder-Runde. Kommen wir gleich noch näher zu, glaube ich. Welches ist dein Lieblingsspiel? Einfache Frage zum Start.
Frostpunk, Portal, Half-Life und viele mehr.
Dann nächste Frage, forschen oder lehren?
Das ist keine Entweder-Oder-Frage, ne?
Das ist,
leider auch beides. Es kommt auf die Tagesform an.
Okay, das ist eine Antwort, die ich sehr nachvollziehen kann. Serious Games oder eher Action Games?
Je nachdem, von wo ich drauf gucke, sind also aus Forschersicht Serious Games, in der Freizeit Action Games.
Gute Antwort. Dann diesmal drei Auswahlen. Mobile Games, Konsole oder PC? Was ist
PC.
Dein
Favorit? Okay. Tatsächlich PC, ja.
Dann letzte der Kurzfragerunde. Eher zum Entspannen am PC spielen oder analog spielen? Brettspielen oder Kartenspielen?
Alleine am PC, Brettspiele mit Freunden.
Super. Das ist doch schon ein guter Start, dich ein bisschen näher kennenzulernen. Wir fangen dann mit dem inhaltlichen Teil an. An alle, wir kommen nachher auch zu euren Fragen. Schreibt die gerne schon mal in den Chat. Ich werde versuchen, ein Auge drauf zu haben. Ansonsten meldet ihr euch dann nachher nochmal in der Fragerunde. Und erstmal geht es mit ein paar Fragen los, die wir vorbereitet haben. Die erste wäre, du warst kürzlich beim Deutschlandfunk und hast über Gamespolitik gesprochen. Und da wurdest du begrüßt mit 8-Bit-Musik und auch teilweise sehr, sehr alten Schinken. Und da hat uns interessiert, was denkt man in so einem Moment? Rollst du mit den Augen, weil es dann noch irgendwie so ein überholtes Bild von Videospielen ist? Oder freust du dich auch irgendwie, wenn man mit so Nostalgie und Hommage an alte Zeiten anfängt?
Naja, ich habe ja genau in dieser Zeit angefangen zu spielen. Und wenn du das schön, dass du es gehört hast, also wenn du aufmerksam gemerkt hast, war mein erstes Spiel Space Invaders, was ja genau so diese Referenz ist an 8-Bit-Musik. Und mein Neffe gibt Konzerte und ich finde das großartig. Nichtsdestotrotz kann man natürlich mit der Zeit gehen. Man muss also die Spiele heute nicht unbedingt mehr so entwickeln wie damals. Wir haben mehr Möglichkeiten, mehr Technologie, mehr Ausdrucksmöglichkeiten über sehr starke Game Engines, die eben auch eine ganze Menge mehr können als das, ne? Was natürlich trotzdem beeindruckend ist, ne? Was man mit den damaligen technischen sehr eingeschränkten Mitteln doch für tolle Spiele hinbekommen hat.
Fall. Und es ist auf jeden Fall auch nochmal ein ganz eigener Charme, die Spiele, mit denen man selber angefangen hat, vielleicht zu sehen. Du bist, das hatten wir gerade schon erwähnt, die erste Professorin für Game Design gewesen, europaweit, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie hat sich das ergeben? Wie passiert sowas? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen.
Ja, du hast ja schon meine Promotion erwähnt. Ich habe an der Filmhochschule promoviert, beziehungsweise in Kooperation. Also eigentlich habe ich an der Humboldt-Uni promoviert in Kooperation mit der Hochschule, wo ich vorher auch studiert habe, an der Hochschule für Film und Fernsehen. Und da muss man sagen, die ist schon damals noch sehr stark filmfokussiert gewesen. Für sie war das Thema Computerspiele eigentlich nicht mal irgendwo im Bereich von Kunst angesiedelt. Ich habe da interessante Debatten geführt, auch mit meinen Professoren. Nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich an der Filmhochschule auch Spieleentwickler kennengelernt, die so ihre erste Firma aufgebaut haben. Und da ich ja selber sozusagen schon durchaus aus der Welt der Games gekommen bin, wenn bis dahin auch nur sozusagen freizeitmäßig, ne? Ich glaube, ich habe während meines Diploms Diablo 2 gespielt. Übel. Ich hätte fast meine Diplomarbeit zu spät abgegeben. Aber es war schon immer, also im Bereich Storytelling, und nicht schon immer, sondern ist mir dann aufgefallen, im Bereich Storytelling fand ich das Interactive Storytelling einfach noch ein bisschen spannender und herausfordernder, weil du ja die Autorinnen, die Mitautorinnen sozusagen beim Spiel mitdenken musst. Und das bedeutet, du hast verzahnte Geschichten, du hast möglicherweise multilineare Erzählstränge und so weiter. Und das fand ich halt total faszinierend. Also habe ich mich entschieden, in dem Bereich zu promovieren im Hinblick darauf, was können wir aus der klassischen Dramaturgie, was können wir so aus der Filmdramaturgie und vielen anderen Aspekten, Theater und so weiter. Also all diese Medien, die man heute als klassisch bezeichnet, mitnehmen, also was kann man übertragen, was muss man aber auch komplett neu denken. Und ich bin während dieser Phase tatsächlich dazu gekommen zu sagen, Computerspiele sind tatsächlich ein ganz eigenes Kunstmedium, genauso wie es der Film damals war. Und das liegt einfach daran, dass es die Möglichkeit zum interaktiven Erzählen hat.
Glaubst du, dass sich die Sichtweise in der akademischen Welt, in der Kunstwelt auf Videospiele deutlich geändert hat oder sind wir da noch ausbaufähig im Bereich Anerkennung als Kunstform?
Also es hat sich eine ganze Menge geändert in den letzten, ich denke mal 15, 20 Jahren. Also vor 20 Jahren jemandem erzählen, dass Computerspiele eine Kunstform sind, da ist man ausgelacht worden, schlicht und ergreifend. Das liegt unter anderem daran, dass natürlich die allermeisten Spiele, die wir bis vor 15 Jahren kannten, rein als Entertainment-Produkte begriffen worden sind und auch so entstanden sind, also quasi konsumorientiert. Hauptsache so nach dem Motto, wir sind mit einer Kasse abgestimmt, wir können genug Einheiten verkaufen. Und sagen wir mal, solche Aspekte wie künstlerische Ausdrucksformen, gesellschaftskritische, relevante Themen und so weiter, doch eher so nur im Indie-Bereich zu finden waren, wenn überhaupt. Das hat sich deutlich verändert. Also unter anderem hat es natürlich mit Förderung zu tun, die auch weltweit ja mehr und mehr genau da reingestochen haben, also im Sinne von, entwickelt ihr mal ruhig ein Spiel, was vielleicht nicht ganz so viele Käuferschichten hat, aber dafür total relevant ist. Also ausgehend natürlich davon, dass Computerspiele auch in Deutschland als Kulturgut notifiziert worden sind. Das war, glaube ich, weiß es nicht mehr so hundertprozentig genau, ich glaube 2007, 2008, sowas um den Dreh rum. Da gab es diesen Bundestagsbeschluss. Und das wiederum hat dazu geführt, dass Computerspiele förderfähig wurden, eben auch aufgrund ihrer kulturellen Bedeutung. Und das hat natürlich viel verändert. Also global, wie gesagt, gab es schon länger Förderung auch in diesem Bereich. Aber das ist dann so ähnlich gelaufen wie mit der Filmförderung. Die war auch zunächst erstmal eine Förderung so für den Arthouse-Bereich, um genau dieses künstlerische oder kulturelle Potenzial zu stärken. Es gibt natürlich immer auch die andere Seite. Natürlich kann man Computerspiele auch fördern, wenn man davon ausgehen kann, dass sie erfolgreich sind und das Geld auch wieder einspielen. Aber es gibt eben unterschiedliche Ansätze bei der Förderung. Und so ist es im Grunde genommen entstanden, dass wir quasi ausgehend von diesem Beschluss, der damals gefasst wurde, Kulturförderung ermöglicht haben, und dadurch auch mehr und mehr Spiele entstanden sind, die mindestens kulturell wertvoll sind. Über das Thema Kunst muss man genauso reden wie bei anderen Medien auch. Also nicht jeder Film ist Kunst, je nachdem, welches Verständnis man für Kunst hat. Und sicher ist auch nicht jedes Computerspiel Kunst, aber es ist als Medium mindestens als Kunst zu verstehen.
Danke für auch dieses flammende Plädoyer. Und ich glaube, die Einordnung und der Vergleich mit der Filmbranche ist vielleicht auch ganz hilfreich, um das in so ein bisschen in die Perspektive zu setzen. Du hattest die Förderung schon angesprochen und ich möchte vielleicht da nochmal anschließen. Du hattest es ein bisschen angedeutet, welche Bedeutung die Förderung für Games-Branche haben kann. Aber was bedeutet denn gute Games-Förderung? Was wären denn Leitlinien oder was sollte oder wie sollte Förderung aufgebaut werden? Vielleicht magst du da ein paar Einblicke geben, was du dazu denkst.
Ja, es gibt ja seit einigen Jahren die Computerspielförderung auf Bundesebene. Jedes Bundesland hat auch Förderinstrumente. Sind dann entweder Medienförderung oder eben explizit auch Förderung für Computerspielentwicklungen. Und die haben natürlich alle eine unterschiedliche Ausrichtung. Ich kann mich erinnern, in Bayern beispielsweise, da ging es vor allen Dingen darum, wirklich einen Standort zu etablieren, einen Lernstandort zu etablieren. Das heißt, wenn, so wie bei uns zum Beispiel in Trier, wir haben mit den größten Ausbildungsstandort für Games, weil wir so einen starken Informatikstudiengang haben, die explizit Computerspielentwicklung machen, seit 2007 sogar schon. Als ich damals angefangen habe, 2014 in Trier, da gab es de facto noch keine einzige Entwicklerfirma. Und damit bedeutet das, ne, wenn die Leute Praktika machen wollen, dass sie mindestens aus Trier weg müssen. Und das ist so ein klassisches Problem, dass wir natürlich einerseits eine Ansiedlung ermöglichen wollen, um Studienstandorte herum oder auch um große Studios herum und so weiter, damit so eine Art, ich will nicht sagen Silicon Valley, aber somit so eine Community entstehen kann. Das heißt also, eine Förderung für den Bereich Gründung ist natürlich etwas, was das ermöglicht. Aber so eine Level-Playing-Field-Geschichte, also sprich, ich möchte gerne einen Standort natürlich auch fördern, ist ebenso wichtig. Also man kann nicht sagen, es gibt unterschiedliche Ansätze für Förderung, aber es gibt nicht die gute und die schlechte. Sondern es ist auch wichtig, dass wir große Produktionen natürlich zum Beispiel nach Deutschland holen, auch wenn das Code-Dev-Projekte sind, ist das komplett in Ordnung. Aber es sind zwar unterschiedliche Ansätze. Will man, sagen wir mal, Gründungen fördern, will man zum Beispiel Indies fördern, die eher auf den Bereich Kunst und Kultur setzen, will man große Produktionen nach Deutschland holen, also da muss man unterschiedliche Kriterien ansetzen. Und ich glaube, diese Unterscheidung muss man schon machen. Wenn wir mit der Computerspielförderung des Bundes, die wir ja aktuell haben, im Wirtschaftsministerium verortet ist, dann ist das eigentlich schon ganz gut verortet. Ne? Vorher war es im Digitalministerium, digitale Infrastruktur, auch eine lange Geschichte, aber will ich gar nicht weiter ausführen. Und da fallen aber beide Gruppen rein, also sozusagen sowohl die Indies, die eher kleine, überschaubare Spiele machen, die in Deutschland leben, ihr Studio aufbauen und so weiter. Und auf der anderen Seite halt die großen Produktionen, die gegebenenfalls auch internationale Produktionen sein können. Man könnte vielleicht unterscheiden, also die einen haben schlicht und ergreifend Finanzierungsprobleme, ne, die kleinen Studios, die ja die ganze Entwicklung in irgendeiner Form vorfinanzieren müssen. Und in der Regel, gerade junge Studios haben nicht unbedingt einen Publisher, der das tut. Die großen Unternehmen, die großen Publisher oder große Entwicklerstudios haben nicht unbedingt ein Finanzierungsproblem, sondern ein Kostenproblem. Das heißt, bei denen geht es darum, geben wir die Codev, den Codev-Auftrag nach Deutschland oder nach Frankreich oder nach sonst wohin, und nehmen dann die Förderung mit, um sozusagen die Kosten zu senken, um dann attraktiv zu sein als Standort. Und beides ist in Ordnung. Aber ich würde nach wie vor trotzdem sagen, eigentlich brauchst du dafür zwei unterschiedliche Fördertöpfe.
Danke für den wichtigen Einblick. Ich glaube, das ist super hilfreich, sich diese Strukturen auch nochmal klarer zu machen. Vielleicht zoomen wir jetzt so ein bisschen raus aus dem Bereich Förderung und auf den Standort Deutschland generell, wenn es um Games geht. Und vielleicht, gut, fangen wir mit der vielleicht etwas niederschmetternden Frage an. Wie bedeutend ist denn der deutsche Gaming-Markt gerade für internationale EntwicklerInnen-Studios? Und vielleicht aber auch die Perspektive mal, welche Bedeutung könnte denn die Games-Branche für Deutschland auch als Wirtschaftsstandort langfristig haben?
Ja, wir sind einer der größten Absatzmärkte weltweit. Absatzmärkte, wohlgemerkt. Ich glaube, der viertgrößte Absatzmarkt weltweit. Wir sind aber mit einem sogenannten Heimatmarktanteil, das heißt also, welche Spiele werden in Deutschland gespielt von Menschen, die also von denen, die in Deutschland entwickelt wurden. Also der Heimatmarkt bezeichnet quasi den Anteil an Spielen, die hier entwickelt und abgesetzt werden, und der ist unter 5% und oder sowas um die 5%. Das bedeutet natürlich automatisch, 95% aller Spiele, die hier gespielt werden, sind in der Regel internationale Produktionen. Das heißt also, diese Level-Playing-Field-Geschichte, das heißt, wir müssen durch eine Förderung sozusagen auf Augenhöhe kommen mit anderen Ländern, die schon auch seit vielleicht 20, 30 Jahren mit unglaublichen Summen fördern. Das werden wir natürlich mit dem Umfang an Fördervolumen, was wir derzeit haben, nicht hinkriegen können, aus meiner Sicht. Dann müsste der Topf schon sehr viel größer sein. Das wird ja auch immer gefordert von der Branche und durchaus auch zu Recht. Nichtsdestotrotz soll das kein Abgesang an die Notwendigkeit der Förderung sein, ganz und gar nicht. Denn dass es sie überhaupt gibt, ist schon ein unglaublicher Erfolg, in dem jahrzehntelang gearbeitet wurde. Wie gesagt, also ich kann das nur noch mal wiederholen. Man muss halt überlegen, ob man zwei unterschiedliche Fördertöpfe macht. Der eine, der sich eher quasi als Wirtschaftsgut versteht und den Wirtschaftsstandort stärkt, also Wirtschaftsentwicklerstandort, und der andere, der eher in Richtung kulturell-künstlerische Entwicklungen geht. Und wie gesagt, wir kennen das von anderen Kulturförderungen. Da ist das auch nicht unüblich.
Ja, danke. In dieser Anfangsrunde springen wir ein bisschen durch die Themen und kommen vielleicht in die Vertiefung der einzelnen Fragen nochmal in der Fragerunde, auch nach dem Interesse derjenigen, die zuhören. Ich habe jetzt tatsächlich noch eine Frage zu dem Inneren der Arbeitsbedingungen bei den EntwicklerInnen und den Entwicklungsstudios hier in Deutschland. Auf der einen Seite sieht man natürlich, dass vor allen Dingen Finterpersonen, also nicht cis-männliche Personen, sehr unterrepräsentiert sind, und auch wenn dieser Podcast vielleicht gerade ein anderes Bild gibt, aber vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen, wie man das ändern kann, wo wir da gerade stehen, wie sehr das Bewusstsein vielleicht auch da ist, und daran anschließend aber auch noch, wie sieht es denn generell mit anderen Missständen oder in den Arbeitsbedingungen aus, wie zum Beispiel dem viel bekannten Crunch oder andere Dinge wie willkürliche Kündigungen wurden hier gerade im Chat auch angesprochen. Vielleicht einen kurzen Überblick, sofern das kurz geht.
Ja, also man muss das tatsächlich so ein bisschen in der Historie sehen. Als ich, glaube ich, 2007 Professorin wurde in Düsseldorf, hatte ich in meinem ersten Kurs genau eine Frau, also, und 17 Männer. Und das hat sich komplett geändert. Also hat natürlich damit zu tun, unter anderem, dass sozusagen das Konsumverhalten sich auch komplett geändert hat. Wir haben jetzt inzwischen so, ich würde sagen, 50-50 um den Dreh rum. Denn das heißt, das bildet sich dann natürlich irgendwann, also ich sehe es ja vor allen Dingen sozusagen bei den Studierenden, wie viele Menschen in diesem Bereich studieren wollen. Und das ist schon deutlich besser geworden, kann man nicht anders sagen. Letzten Endes landet das dann auch bei den Entwicklerstudios, ne, die ja auch lange Zeit doch eher männlich dominiert waren. Und nicht nur in Deutschland, das war ja sicher weltweit, kann man das sagen, es ist ganz ähnlich. Also das hat sich schon deutlich geändert, und ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Unternehmen davon extrem profitiert haben und profitieren. Einfach, weil sie auch andere Sichtweisen kennenlernen, weil sie einen anderen Fokus bekommen, weil die Arbeitsbedingungen natürlich sich insgesamt grundsätzlich verbessert haben. Das heißt aber nicht, dass es nicht genau wie in jedem anderen Medien Produktionsunternehmen ähnliche Probleme gibt, oder wie in der Gesellschaft überhaupt es natürlich ähnliche Probleme gibt. Da will ich gar nicht erst beim Mansplaining anfangen, sondern da gibt es selbstverständlich exakt dieselben Probleme wie woanders auch. Und auch das sollte man nicht ausblenden. Aber da gibt es zumindest in jüngster Zeit, so in den letzten 3-4 Jahren, auch gute Gegenbewegungen, also zu die, die, Diversifizierung, zu mehr Diversität in allen möglichen Bereichen. Also so viel zu dem einen Punkt. Das andere, das Thema Arbeitsbedingungen, das ist ja vielleicht auch mal schlimmer gewesen, aber das heißt noch lange nicht, dass es deswegen gut ist. Also ich bin nicht ganz so tief drin in den einzelnen Unternehmen, wie das da läuft, aber man hört hier und da natürlich immer mal wieder, dass es schon Dinge gibt, die verbessert werden könnten. Also es gibt ja in dem Sinne keine Gewerkschaft oder sowas. Ne? Das heißt also auch sowas wie Arbeitsbedingungen vor Crunch Times oder sowas. Da setzt man immer ganz gerne auf dieses Thema Herzblutbranche. Ne? Wobei das natürlich auch bei vielen Leuten durchaus, bei vielen Entwicklerinnen durchaus aus ihnen selber herauskommt. Wir sagen, wir müssen das noch fertig kriegen und so weiter. Natürlich ist der Druck, Veröffentlichungsdatum und so weiter auch immer da. Dennoch, es ist ja jetzt in Deutschland schon nicht mehr die erste Generation Entwickler, sondern wir sind mindestens zweiten, nämlich dritten Generation. Die Branche verjüngt sich, aber sie wird auch vernünftig im Sinne von, also sprich die erste Generation hat ja selber Familie und versteht auch, wie wichtig das ist, vernünftigen Ausgleich zu finden, Work-Life-Balance zu finden. Und ich weiß, also es gibt ja morgens ja der Deutsche Entwicklerpreis. Da gibt es ja seit vielen Jahren die Kategorie Bestes Studio. Und da schaut man natürlich auch hin, wie sind die Arbeitsbedingungen. Und das ist extrem wichtig, weil man verbrennt die Leute sonst. Es gibt nicht ohne Grund tatsächlich viele Geschichten, die von Burnouts berichten, die es allen Teilen gegeben hat in den vergangenen Jahren. Und da muss man schon sehr genau drauf achten. Das sehe ich durchaus nicht ganz unkritisch. Ja, also vielleicht zusammengefasst, vieles hat sich verbessert. Anderes ist gleich geblieben. Und das eine oder andere mag sein, dass sich das aber durchaus auch verschlechtert hat. Man muss halt sehr genau hingucken.
Der Chat füllt sich schon mit Fragen. Ich schließe, weil du die Gewerkschaften tatsächlich angesprochen hast. Einfach eine Frage, die es hier im Chat dazu gab, einfach mal an. Wieso? Ganz platt gefragt, gibt es noch keine Gewerkschaft oder gab es überhaupt schon mal Überlegungen dazu? Und dann vielleicht als letzte Frage, bevor wir in die offene Fragerunde gehen, welche Verantwortung siehst du bei Spieleentwickelnden insgesamt? Also so gesellschaftlich, aber vielleicht auch für die eigenen Arbeitsbedingungen.
Ja, also ich bin ehrlich gesagt da nicht so ganz tief drin, was das Gewerkschaftsthema angeht. Ich weiß, dass es mal Bestrebungen gab, sowas aufzubauen, was sich dann aber nicht durchgesetzt hat. Oder Betriebsräte oder sowas in der Art. Aber nichtsdestotrotz wird das innerhalb der Branche ja offen diskutiert, dass die Arbeitsbedingungen auf jeden Fall man könnte sagen, man muss sie wirklich gut im Auge behalten, dass das eben für alle Beteiligten fair bleibt. Es ist ja auch nicht ganz unbekannt, dass man, wenn man in der Games-Branche arbeitet, jetzt vielleicht nicht so die Wahnsinnsgehälter verdienen kann und so weiter. Und dann muss es eben einen Ausgleich finden zwischen dem Arbeitsbereich, der einem vielleicht total viel Spaß macht. Also eigentlich kenne ich nur Menschen, die ihren Beruf total lieben. Aber andererseits muss es natürlich auch irgendwie einen Ausgleich geben. Und wenn er schon nicht im Gehaltscheck liegt, dann wenigstens in den Arbeitsbedingungen. Ich weiß jetzt nicht, hattest du noch eine zweite Frage hinten angestellt?
Genau, zu der Verantwortung auf so einer größeren Ebene oder genau ein bisschen rausgezoomt wieder.
Also wenn du meinst mit Verantwortung, was wir da umsetzen, alle Medienschaffenden haben Verantwortung. So, ethische, moralische, selbstverständlich. Aus meiner Sicht kann und sollte jeder Mensch, insbesondere jeder Künstler und jede Künstlerin, das umsetzen können, was sie umsetzen möchten. Und dann haben wir ja, wenn es jetzt ein Shooter sein soll, dann warum nicht? Dann hat es halt einen 18er-Stempel. Und das ist für mich völlig okay. Also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, also ihr müsst da jetzt unbedingt, weiß ich nicht, in irgendeinem Bereich tätig sein, nur noch Kinderspiele machen. Absolut nicht. Wir brauchen eigentlich das gesamte Portfolio an Genres. Und es gibt kein schlechtes Genre, es gibt kein böses Genre. Verantwortung muss jeder für sich selber letzten Endes darin wahrnehmen, welche Botschaften man damit verbindet. Also wenn ich eine Geschichte erzähle, dann habe ich eine Botschaft in einer Geschichte. Wenn ich ein Computerspiel mache, habe ich auch eine Botschaft bei Computerspielen. Und das muss nicht immer weltbewegend oder moralisierend oder was auch immer sein. Es gibt halt ein gutes Potenzial für das Thema Serious Game zum Beispiel. Aber deswegen sind Serious Games noch lange nicht die besseren Spiele, weil sie einen ernsthaften Anspruch haben, sondern alle Spiele haben ihre Berechtigung, wenn sie ihre Spielerschaft findet, wenn sie was auch immer tun, ne? Also wenn sie einfach für sich selber stehen. Und da gibt es jetzt aus meiner Sicht nichts im Hinblick auf Inhalte oder Genre oder sowas, wo ich sagen würde, nur das ist förderfähig zum Beispiel, nur um ein Kriterium zu nehmen, oder nur das ist empfehlenswert. Das sehe ich gar nicht, ne?
Frau Dacke, jetzt sind wir fast bei der offenen Fragerunde und ich fange an mit einer Frage zu einer Kampagne, die wir gerade planen. Die kommt von Tim im Chat. Ich lese sie einfach mal vor. Auch da der Kontext. Wir planen oder arbeiten gerade daran, eine kleine Kampagne auszuarbeiten zum Thema öffentlich-rechtliche Medien und Videospiele und die Integration derer in ein digitales bundesweites Angebot in Form zum Beispiel einer Games-Mediathek, und hatten da zum Beispiel auch überlegt, ob Hochschulen Spiele spenden könnten, die dann für alle zugänglich wären. Und vielleicht einfach von dir so eine Ersteinschätzung: Siehst du da Potenziale? Findest du, dass öffentlich-rechtliche Videospiele generell noch nicht im Angebot haben? Also wie stehst du dazu und was würdest du uns vielleicht mit auf den Weg geben, wofür wir uns einsetzen könnten oder was wir dabei beachten sollen?
Darf ich nur kurz zurückfragen, was mit öffentlich-rechtlichen Spiele gemeint ist? Redest du jetzt vom Rundfunkstaatsvertrag?
Von etwas, was daran angelehnt ist, also an die Struktur der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und dann aber übertragen auf Games und Games-Mediatheken, einfach gesagt.
Ja, Rundfunkstaatsvertrag ist ein wirklich kompliziertes Thema. Da muss ich selber ein bisschen was mit meinem Gehirn graben. Meines Wissens werden Computerspiele aus dem Rundfunkstaatsvertrag nicht gefördert, mit gewissen Ausnahmen. Und die Ausnahmen sind, falls sich das nicht geändert hat, dass sie in irgendeiner Form an eine Sendung angelehnt sind, inhaltlich oder medial. Und da gibt es dann solche Whitelists und Blacklists und so weiter. Und das wäre selbstverständlich. Ich glaube, eine Ausnahme ist auch noch Funk, ne? Die dürfen das, glaube ich, ohne diesen Bezug machen. Falls ich das falsch darstelle, sag mir das bitte gerne. Aber ich meine, so wäre es. Und das wäre natürlich extrem wünschenswert, wenn man den Funkstaatsvertrag auch dafür öffnen könnte, für das Thema Spieleentwicklung. Ja, eigentlich kann ich dazu gar nicht mehr sagen.
Danke auf jeden Fall schon mal. Ich fasse jetzt mal die ersten Fragen, die zusammengekommen sind, zusammen. Ich weiß nicht, du kannst gleich gerne nachfragen, wenn ich einige nochmal wiederholen sollte, aber ich fasse mal drei zusammen, die in eine ähnliche Richtung gehen oder ähnliche Fragestellungen haben. Das ist einmal von Darius die Frage, was du von der steigenden Kommerzialisierung von Videospielen, zum Beispiel durch Mikrotransaktionen oder bezahlte Timeskips, hältst. Und dann von Tim, der selbst Game Design studiert, unser Sprecher ist, wie du zur Nutzung von Dark Patterns in Videospielen stehst, also Lootboxen, aber auch Dinge wie Grinding. Weitere Beispiele, die ich nicht alle vorlesen werde, aus der Perspektive, dass sie natürlich zum wirtschaftlichen Erfolg von Games beitragen, aber gleichzeitig natürlich negative Effekte auf die Spielenden haben. Und wie da so die Frage nach Maß und Mitte ist. Und anschließend daran nochmal von Darius die Frage, wie du zur Entwicklung von NFT oder Blockchain-Games stehst.
Ein guter Kollege von mir, ein Journalist, hat mal irgendwann einen Begriff geprägt, den ich in diesem Zusammenhang sehr gerne nutze, der nennt sich Drecksau-Gameplay. Wenn man sozusagen Spielemechanismen nutzt, die letzten Endes aus der Glücksspielpsychologie kommen, das bedeutet nicht, dass jede Ingame-Monetarisierung zu verachten ist, ne? Also wir müssen Computerspielen oder die Entwicklerinnen müssen mit Computerspielen auch Geld verdienen. Und es gibt eben unterschiedliche Modelle. Manche Modelle sind mediengebunden, also sprich Mobile Games, kannst du einfach nicht mit dem Wert verkaufen, wie beispielsweise PC- oder Konsolenspiele. 5,99 Euro ist doch schon teuer. Ne? Das bedeutet, dass du eben andere Monetarisierungsmethoden finden willst. Das heißt, also, was weiß ich, in der Monetarisierung über was auch immer, Lootboxen und welche auch anderen da genutzt werden können, sind nicht per se schlecht. Die Frage ist aber, wenn sie so ausgerichtet werden, dass sie quasi Glücksspielprinzipien haben oder in irgendeiner anderen Form, also dieses Pay-to-Win beispielsweise Konzept haben, dann kann man da schon mit kritischem Auge draufschauen, natürlich so. Aber es ist halt wirklich nicht so einfach zu beantworten. Ne? Nehmen wir mal einfach große Titel, EA, Ubisoft und so weiter, die Artikel produzieren, wo Tausende von Leuten dran sitzen, über ein, zwei Jahre, was enorme Kosten bedeuten, weil der Anspruch natürlich gerade bei diesen großen Produktionen mit den AAA-Titeln auch immer höher wird, wenn auch die Kosten immer höher. Und das heißt, mit dem Verkauf alleine von solchen Titeln spielen die zum Teil dann ihre Produktionskosten gar nicht mehr ein. Und das bedeutet, es gibt eine gewisse Notwendigkeit, eine zusätzliche Ingame-Monetarisierung zu machen. Aber es gibt sie eben in fair und es gibt sie in unfair. Ne? Ich nehme mal ein Beispiel. World of Warcraft kennt ja jeder. Und die haben ja immer schon ein Abo-Modell gefahren. Ist auch eine interessante Monetarisierungsmethode. Funktioniert aber natürlich jetzt nicht zum Beispiel für Singleplayer-Games, sondern nur für MMOs eigentlich, ne? Weil du das über einen längeren Zeitraum monetarisieren ließ sich und so weiter. Und die haben anders als andere MMOs eine Ingame-Monetarisierung, die rein kosmetisch ist. Das heißt, ein neues Reitpferd oder was auch immer, aber eben nicht spielrelevant, sondern eher, ja, tolle Sachen, die man mal zeigen kann im Spiel, so ein neues Reitpferd, was auch immer. Und das halte ich für eine durchaus faire Monetarisierung, weil sie nicht mit dem Spielfortschritt oder weil du dir dann keinen Spielfortschritt kaufst. So, und dann gibt's auf der anderen Seite, und ich weiß, dass es auf dem asiatischen, in Korea war ich mal, Markt durchaus anders gesehen ist, wird, dass man sagt, okay, die Leute, die den ganzen Tag spielen können und sich sozusagen das, was man sich erspielt, ne, sozusagen indem man Zeit investiert, ist völlig in Ordnung. Für die Leute, die dann abends sozusagen nach Hause kommen nach langer Arbeit, die kaufen sich dann sozusagen diesen Spielfortschritt. Etwas, was also in Asien durchaus als gar nicht verwerflich angesehen wird, was hier aber durchaus als ja schon fast Cheating betrachtet wird. Aber das bedeutet jetzt auch noch nicht unbedingt unfair. Auch, also beides ist durchaus völlig in Ordnung. Solange ich mir das auch erspielen kann, ist es in Ordnung, wenn ich es kaufen kann. Aber dann kommt eben irgendwann so ein Punkt, ich erinnere mich so dunkel, Jan Wünner hat mal so eine ganz eigenartige Folge dazu gemacht, wo du einfach, wenn du es umrechnest, feststellst, dass du Zehntausende von Euro ausgeben müsstest, um irgendwann mal an diesen Punkt im Spiel zu kommen oder an eine bestimmte Figur oder eine bestimmte Rüstung oder was auch immer. Und das ist nicht transparent. Und wenn es nicht transparent ist, dann ist das wirklich problematisch, in der Tat. Ich meine, es gibt ja einige Änderungen auf gesetzlicher Art, auf europäischer Ebene, die gemacht worden sind. Zum Beispiel bei sogenannten Free-to-Play-Spielen, dass gekennzeichnet sein muss, vor allen Dingen im Mobile-Games-Bereich, dass du eine Ingame-Monetarisierung erwarten kannst. Ja? Das ist natürlich jetzt nur insofern transparent, weil dann steht, ja, es gibt Ingame-Monetarisierung, aber nicht ist sie eine zulässige, also wie auch immer moralisch zulässige oder wie auch immer, oder eben nicht. Ne? Also viele Spiele, gerade im Mobile-Games-Bereich, nutzen dann halt einfach Mechanismen, die intransparent sind. Algorithmen, die bestimmtes Spieleverhalten auslesen, entsprechend darauf reagieren und so weiter. Und wir letzten Endes quasi dann mehr oder weniger davon gesteuert werden, im Hinblick darauf, dass wir mehr Geld ausgeben sollen, aber ganz sicher nicht im Hinblick darauf, dass wir sozusagen unser Können, also Spielerfähigkeiten verbessern. Und da wird es dann halt total kritisch. Und ich finde, da könnte man durchaus noch mehr darauf dringen, dass man auch die Algorithmen oder die Mechanismen der Algorithmen transparenter macht. Gilt übrigens nicht nur für Games, gilt genauso für Social Media. Und das wären tatsächlich Regularien, die sehr, sehr wünschenswert wären.
Ganz, ganz vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort. Es gab eine Nachfrage zu dem, was so ein bisschen zu der Sichtweise auf Spielfortschritt angeklungen ist. Und zwar, ob du noch mehr Unterschiede vom Game Design auch im kulturellen Vergleich zwischen dem deutschen, europäischen, aber auch asiatischen und amerikanischen Game Design siehst, sofern du das beantworten kannst und möchtest.
Da könnte man ja mal eine Studie zu machen. Westlich, asiatischer Markt, da kann man das vielleicht noch ein bisschen auseinanderhalten. Innereuropäisch finde ich das ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt. Also Spielverhalten kannst du ja auch nicht so verallgemeinern. Es gibt natürlich wahnsinnig viele interkulturelle Unterschiede. Ne? Wenn ich ein MMO spiele, was also in Asien entwickelt ist, dann weiß ich, dass ich da andere Figuren habe. Ja? Dass ich da, durch ein MMO laufe als Kriegerin mit Hackenschuhen. Das wäre jetzt eher untypisch, sagen wir mal so, für westliche MMOs. Aber ist wirklich, also interkulturell ist das eine, das andere ist aber auch jede Spieler-Community ist ja schon komplett anders. Nicht nur was sozusagen demografischen Aspekte angeht, ne, dass Fortnite tendenziell eher sozusagen für jüngere Communities da ist, ne, sozusagen das PUBG für Jugendliche. Aber es sind halt immer weltweite Communities und entsprechend passen sich dann innerhalb dieser globalen Communities, also mindestens bei MMOs, die Menschen natürlich auch aneinander an und es gibt Durchlässigkeiten, was die kulturellen Werte angeht und es ist eigentlich was Tolles, ja, einerseits. Und andererseits muss man natürlich auch immer ein bisschen gucken, welche Werte, ne, das haben wir früher diskutiert mit amerikanischen Filmen, ne, mit, weiß ich nicht, vom Pentagon bezahlten Filmen wie Pearl Harbor oder sowas. Andererseits kommen dann natürlich auch so bestimmte Werte dadurch, die wir vielleicht nicht immer gleich erkennen, aber sie dann trotzdem sozusagen für uns annehmen. Das heißt, es ist eine Riesenchance. Das heißt aber auch, wäre durchaus ein interessantes Forschungsfeld, einfach mal zu untersuchen, was da wie diffundiert.
Wir liefern auch gerne neue Forschungsfragen. Es gab noch eine Nachfrage zu den gesetzlichen Regelungen, weil das ja schon bei der Antwort auf die Dark Patterns Frage einige Regelungen, die du für sinnvoll haltest, angesprochen. Gibt es Dinge, die du konkret oder allgemein sehen würdest, die man auf Landes-, Bundes- oder vielleicht sogar europäischer Ebene für die Videospielindustrie regeln sollte oder vielleicht auch müsste?
Das Transparenzthema habe ich ja schon benannt. Also ich denke, es ist schon klar, aber Ingame-Monetarisierung ist durchaus immer etwas, was man sich anschauen sollte. Ne? Also selbst im Game Design, ich sage jetzt mal Grundverständnis, ja, wenn ich nicht weiß, wie das Spiel monetarisiert ist, dann sollte ich oder monetarisiert werden sollte, sollte ich vielleicht gar nicht mit anfangen. Ne? Ich jetzt nicht von Spielen, die jetzt in unserem studentischen Umfeld entstehen, die haben ja das große Privileg, einfach zu sagen, ich mache das, worauf ich Lust habe. Aber das haben wir dann irgendwann nicht mehr. Und das heißt, wir müssen uns über die Monetarisierung Gedanken machen. Und wenn es eine Ingame-Monetarisierung ist, du hattest mich eben nach dem Thema Verantwortung gefragt, da finde ich schon, dass es diese Verantwortung auch geben muss. Nämlich die, zu sagen, okay, wenn es nicht transparent ist, wie die Monetarisierung im Game Design sozusagen verankert, Auswirkungen hat letzten Endes. Ich versuche es mal anders zu sagen. Ich mache nicht das tollste Spiel mit dem Game Design und der Story, die ich eigentlich rüberbringen will, sondern ich mache ein Spiel, mit dem ich möglichst viel in-game monetarisieren kann. Dann habe ich hier ein Problem. So, und das, aus meiner Sicht, muss transparent sein für alle, die spielen. Insbesondere, wenn es Kinder und Jugendliche betrifft. Man kann natürlich sagen, Erwachsene können da diesbezüglich tun, was sie wollen. Aber es ist halt, wenn es nicht ersichtlich ist, ja. Also es gibt ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt zum Beispiel ein ehemals relativ beliebtes Mobile-Game, was so getan hat, dass man von Level zu Level sozusagen der Schwierigkeitsgrad steigert sich dadurch, dass es halt schwieriger wird. Und dann muss ich halt einfach nur clevere Lösungen finden. De facto aber hat es gar nichts mit Schwierigkeitsgrad zu tun, sondern einfach sozusagen mit der Chance, die immer geringer wird, ein bestimmtes Level zu gewinnen. Und dadurch wirst du dazu gezwungen, sozusagen dich entweder das Spiel zu beenden oder zu sagen, okay, dann gebe ich jetzt eben doch Geld aus, damit ich diese letzten zwei kleinen Schritte noch schaffe, um das Level zu schaffen. Und es ist den Menschen in der Regel nicht bewusst, ne, dass man es nicht durch Können lösen kann, also durch spielerisches Können, sondern dass es ausschließlich darum geht, in das Portemonnaie der Leute zu gehen. Vielleicht noch als Ergänzung, also es gibt eben diese Thematik der Game-Metriken. Also es wird einfach quasi dein Spielerverhalten wird getrackt, ja, und daraus rechnen die Algorithmen eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Wie frustriert bist du, wann kommst du wieder, wann würdest du eventuell Geld ausgeben und so weiter. Das wird im Prinzip alles im Hintergrund verarbeitet, aber für dich ist es halt nicht ersichtlich. Und deswegen ist das ein Problem.
Danke. Kurze Warnung, es gibt jetzt einen harten Themencut. Und zwar gehen wir so ein bisschen zurück an den Anfang einer Geschichte von potenziellen EntwicklerInnen. Und auch da sammle ich einfach mal ein paar Fragen, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, einfach mal zusammen. Und du kannst, wie gesagt, auch da wieder gerne nachfragen, wenn du das Gefühl hast, eine zu vergessen. Und zwar sind zwei Fragen von Dustin dabei. Und zwar, wie gut arbeitet der Studiengang? Jetzt in Trier konkret, nehme ich an, mit der Hochschule zusammen? Oder ist das sehr, sehr isoliert? Und auch, wie sieht es aus mit Studierenden oder tatsächlich auch angenommen Studierenden aus finanziell schwachen Familien? Und dann wurde hier von tatsächlich erlebten Klassizismus-Erfahrungen berichtet. Dann auch noch von Dustin, welche Kompetenzen angehende EntwicklerInnen haben sollten, um den Anforderungen der Industrie gerecht zu werden. Und letzte Frage, die kommt von Aaron, wie sehen die Chancen als Einzelentwickler oder Entwicklerin im deutschen Raum aus?
Okay. Ja, also unser Studiengang, ich bin ja im Studium Intermedia Design. Der ist vernetzt innerhalb eines Fachbereichs, Fachbereich Gestaltung. Der Studiengang, mit dem ich sehr intensiv kooperiere, ist der Studiengang Informatik, digitale Medien und Spiele. Weil wir eben festgestellt haben, und es ist ja auch mehr oder weniger die Realität, dass man, kann ich die dritte Frage gleich mit beantworten, weil die meisten Spieler im Team entwickelt werden mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen und wir versuchen halt relativ früh schon, spätestens ab dem dritten Semester, Teams zusammenzustellen, die dann gemeinsam ihre jeweiligen Kompetenzen mit einbringen können. Aber auch sich bei den anderen was abschauen können. Also insofern, also Win-Win. Ich denke, beide Studiengänge sind gut verankert innerhalb der Hochschule. Ich habe zumindest nicht notwendigerweise gegenteilige Erfahrungen gemacht. Hin und wieder werde ich zwar mal komisch angeguckt, weil noch keiner so richtig von meinen Kollegen 100% durchdrungen hat, was Game Design eigentlich ist. Aber das ist vielleicht im Maschinenbau auch nicht anders. Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich die Frage damit beantwortet habe. Das heißt, wir haben da so eine sehr lebendige Kooperation, sehr interdisziplinär. Wir haben Forschungsprojekte, die wir gemeinsam machen, verschiedene Lehrveranstaltungen, verschiedene Projekte, die wir gemeinsam machen. Und das ist wirklich sehr inspirierend. Daraus gehen dann auch häufig oder gelegentlich Gründungen hervor, tatsächlich, ne, dass sich also ein Team zum Beispiel mit einer Bachelorarbeit, die dann eben, weiß ich nicht, schon veröffentlicht ist auf Steam oder so oder veröffentlicht werden könnte oder wenigstens als Prototyp besteht, dass man sich daraus ausgründen kann, was ja auch schon viele gemacht haben in Trier. Und auf jeden Fall würde ich das als etwas sehen, was sehr gut funktioniert. Ja. Und noch sind wir sozusagen kein großer Entwicklerstandort, wie das in Bayern ist, aber wir sind zumindest auf einem Weg dahin, ein Gründerstandort zu werden. Und die Hochschule Trier begleitet das sehr eng, also mit allen Unterstützungsmöglichkeiten, die wir haben. So, jetzt hast du mir aber drei Fragen gestellt. Jetzt musst du nur kurz die anderen anteasern, bitte.
Genau, die anderen Fragen, eine der Fragen die, glaube ich, noch offen ist, ist, wie es um die Integration von Studierenden aus finanziell schwachen Familien umgeht, wenn es zum Beispiel um Ressourcen, die benötigt werden, sind oder auch um den, ja, den Umgang miteinander. Und ich glaube, die anderen sind zumindest angesprochen worden. Ansonsten die Fragesteller mich gerne gleich nochmal daran erinnern, dass ich Aspekte nenne.
Ja, also es ist grundsätzlich so, dass an öffentlichen, staatlichen Hochschulen alle Möglichkeiten, alles, es gibt so klassische Möglichkeiten der Unterstützung, die nahezu an allen Schulen gleich sind. Das fängt mit Stipendien an, beispielsweise Deutschlandstipendien und so weiter. Als auch die inneren Strukturen, die eben tatsächlich auch eigentlich in jeder staatlichen Hochschule mehr oder weniger gleich sind. Was wir darüber hinaus natürlich versuchen, ist individuelle Probleme in irgendeiner Form abzufedern. Und ich glaube, diese Struktur, dass wir eben fast immer irgendwie in Teams arbeiten, dass wir zum Beispiel meinen Studiengang mit recht überschaubaren Größen von, weiß ich nicht, 15, maximal 20 Leuten ohnehin ein relativ familiäres Verhältnis besteht. Ne? Dass wir auch unterstützen, wo wir da können. Ne? Wir haben natürlich wie jeder andere Hochschulstandort auch spezifische Probleme, sei es das Thema, weiß ich nicht, Studentenwohnheime, nicht genügend Wohnungen und so weiter. Oder wie ist das mit dem Semesterticket? Aber es gibt halt grundsätzlich eine ganze Menge Maßnahmen, ne, für alle möglichen Programme, Stipendienprogramme, die dann eigentlich für alle gelten, die dann überprüft werden, sollte man sich damit entsprechend betreuen und möglichst gutachten lassen. Ne? Das wäre das eine. Ja, dann machen wir natürlich alles, was wir können, um irgendwelche Wettbewerbe zu unterstützen. Also bewerbt euch dort, bewerbt euch da mit euren Produkten, mit euren Ideen und so weiter. Und das ist jetzt wiederum von Stadt und Land, wo man als Bundesland, wo man ist, auch ein bisschen unterschiedlich. Ne? Es gibt halt Bundesländer, die haben größere Fördertöpfe und alle haben irgendwelche spezifischen Fördertöpfe. Wir haben zum Beispiel bei uns in unserem Bereich für das Thema interaktive Bewegtbild Medien, so eine kleine Medienförderung, die während des Studiums unterstützt. Pauschal lässt sich das allerdings nicht beantworten. Das ist wirklich je nach Bundesland und natürlich auch nach Hochschule immer auch ein bisschen anders. Aber man sollte, wenn man sich irgendwo bewirbt, spezifisch ruhig danach fragen. Das finde ich auch gut.
Danke für den Einblick und auch den Tipp, einfach nachzufragen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die man so kurz wahrscheinlich nicht beantworten kann. Ich stelle sie dir trotzdem und du kannst schauen, wie lang und ausführlich du darauf antworten möchtest. Das ist noch eine Frage, die Dustin gestellt hätte. Wie kann man Videospiele entwickeln, die Spaß machen, aber auch Gesellschaftsprobleme aufgreifen?
Also, da kann ich schon mal verraten, Spiele, die Spaß machen, dafür gibt es tatsächlich nicht das Standardrezept. Das wäre schön, dann wären wir alle unglaublich reich, wenn wir das so einfach nach Rezeptbuch machen könnten. Also es gibt ein tolles Buch, Theory of Fun von Ralf Koster. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also mein erster Tipp ist, im ersten Semester Brettspielentwicklung immer, wenn euer Prototyp Spaß macht, dann schreibt das auf, was euch Spaß macht. Zweiter Tipp ist, wenn es einem selber Spaß macht, dann wird man auch andere Menschen finden, denen es Spaß macht. Und dritter Tipp ist, es gibt ganz eine Menge handwerkliche Dinge, die dann unterstützen können. Also man kann nur alleine mit Handwerk nicht automatisch Spaß generieren. Es hat schon auch noch ein bisschen was von Magie. Aber es ist ähnlich wie mit der Dramaturgie. Bei Geschichten erzählen. Es gibt natürlich einfach ein Handwerk und das Handwerk kann man lernen, sollte man durchaus auch lernen. Ich erinnere mich, da kam auch eben eine Frage, mit was ist mit der Branche gefragt, die ich nicht beantwortet. Ne? Was ist, was wird da draußen gefordert? Ich kriege die Frage relativ häufig zu hören in Bezug auf das Thema Studium. Lernt man im Studium eigentlich das, was man für einen Beruf braucht? Also wir sind keine Ausbildungsstätten für einen bestimmten Berufszweig und keine Hochschule ist das und sollte das auch nicht sein, sondern wir bilden Menschen aus. Und das ist keine IHK-Ausbildung, wo man in einem Unternehmen ist und einmal in der Woche geht man in die Schule. Das heißt also, ein Studium muss man da ein bisschen anders verstehen und sich auch selber sozusagen entwickeln. Manche kommen vom Storytelling, andere kommen von der Programmierung, wollen gerne Sound machen, die anderen Konzeptart, 3D-Modeling und so weiter und so fort. Und bei uns ist es etwas generalistischer, das heißt, man kann sich in jede Richtung orientieren. Und das ist auch für ganz viele Menschen genau das richtige Konzept, weil sie sagen, ich kann mich in diesem Bereich spezialisieren. Und dann gibt es aber andere Studiengänge, die sind sehr spezialisiert auf ein bestimmtes Fachgebiet. Und da muss man einfach sehen, was einem am ehesten entspricht. Davon abgesehen gilt auch immer, so früh wie möglich anfangen mit der Vernetzung in die Branche. Es gibt genug Veranstaltungen, angefangen, ne, von der niedrigschwelligsten ist die Gamescom, da mal ins Business Center gehen, mit Leuten sprechen oder mal auch tatsächlich auf Partys gehen, mit den Leuten sprechen, was gerade so gefragt ist. Es gibt natürlich auch Zahlen, Daten, Fakten, also welche Berufsbilder sind am ehesten gefragt, und man kann sich dann entsprechend natürlich darauf hin bewerben, wenn man bestimmte Dinge hat. Also früher war das sehr stark Quereinstieg. Heute ist das, sind die Berufsfelder ein bisschen ausdifferenzierter. Aber wenn man wirklich Lust hat, Spiele zu machen und dann einfach an sich arbeitet und sagt, was ist das, was ich gut kann, was ich gerne machen möchte, dann sollte man das eben mit einem Austausch mit anderen Menschen tun, bei denen das auch so ist. Wir haben hier zum Beispiel einen Verein gegründet, die machen Gründerberatung, also im Sinne von, wir sind selber Gründer und wir erzählen euch mal, was für Probleme wir da zu tun hatten, und wir machen Stammtisch und so weiter. Das heißt also, Vernetzung ist extrem wichtig, in allen Ebenen sozusagen, auch schon für Studierende, finde ich, ist das wichtig, weil man dadurch einfach ein gutes Ohr an die Branche bekommt. Aber es ist nicht so, dass die Branche jetzt unser Curriculum vorschreibt. Das ist dann auch keine anderen Hochschule so, sondern wir haben natürlich gewisse Freiheiten, Freiheit von Lehre und Forschung, wo wir unser Curriculum so ausgestalten können. Und auch die Freiheit, du kannst ein Projekt auch mal in den Sand setzen, ohne dass was Schlimmes passiert, die haben wir halt auch. Und das hast du später in der Branche nicht. Wichtig ist nur, und das machen wir auch, dass wir häufig Leute aus der Praxis reinholen, die uns erzählen, was so ihr Werdegang ist, worauf es aus ihrer Sicht ankommt. Und wenn, ja, wir hatten kürzlich wieder Gäste da, und die sagen dann auch, haben sie gerade Praktikumsplätze frei und so weiter. Also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, und selbstverständlich unterstützt die Hochschule mit all ihren Möglichkeiten wie Karriereservice und so weiter. Auch das etwas, was man, denke ich, wenn man studieren will, auch durchaus nachfragen sollte, auch ob es so studentische Initiativen gibt und so weiter.
Wir kommen langsam zum Schluss, und jetzt werfen wir vielleicht tatsächlich nochmal einen Blick in die Zukunft. Wie siehst du die Zukunft der deutschen Games-Branche, vielleicht in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Was ist interessant zu verfolgen? Was sagt die ominöse Glaskugel?
Die ominöse Glaskugel. Also ich kann das wirklich nur so beantworten. Ich kann es nicht beantworten. Worauf ich antworten kann, ist, was ich mir vorstellen könnte, wo ich die Potenziale sehe.
Das würde uns auch interessieren.
Eine deiner ersten Fragen war Serious Games oder Actionspiele. Ich sehe tatsächlich in Serious Games ein großes Potenzial. Und zwar in solchen, wo es nicht drauf gelabelt ist, sondern die Spiele, die das Potenzial haben, wirklich etwas zu vermitteln, Kompetenzen, Verhaltensänderungen. Wir machen therapeutische Spiele. Das sind also, um die Menschen zu unterstützen, aber mit dem, was Entertainment-Games können, Action-Spiele von das können, ne? So, dass du idealerweise gar nicht merkst, dass du ein Serious Game spielst. Also du spielst dann WoW nicht im Sturmwind, sondern, ja, weiß ich nicht, in Berlin oder so, und lernst nebenbei die Stadt kennen. Also wäre da ja ganz schön für Erdkunde oder sowas. Also da sehe ich ein großes Potenzial, gerade auch für kleine Entwicklerstudios, weil es zu wenig gibt, weil es auch so wenig wirklich gute Sachen gibt. Und weil man hier vielleicht noch eine Chance hat, besondere Zielgruppen zu erreichen, beispielsweise gerade so im Bereich therapeutische Spiele oder sowas, oder auch besondere Botschaften zu übermitteln. Mein Gott, Probleme haben wir genug, wir können sie auch als Spiel mal verarbeiten. Auch das ist jetzt was dank der Förderung jetzt inzwischen auch möglich ist, ne? Mal gesellschaftskritische, sozialkritische Spiele zu machen. Und Themen gibt es da wirklich genug. Und das muss auch nicht immer ein Serious Game sein. Wie gesagt, das geht natürlich auch mit Entertainment Games, die dann aber sich rausnehmen, okay, zu sagen, vielleicht ist meine Zielgruppe ein bisschen kleiner, aber dafür habe ich einen Nutzen, der so viel größer ist. Und da wäre es natürlich toll. Und das Potenzial sozusagen der Themen ist riesengroß. Das Potenzial der Finanzierung ist leider nicht so besonders groß. Also im Grunde genommen müsste man für sowas tatsächlich auch schon fast einen eigenen Topf haben, weil das in der Regel einfach keine Spiele sind, die man für eine Zielgruppe entwickelt, die unbedingt viel Geld dafür ausgibt, sondern gerade bei therapeutischen Spielen sind das Spiele, die werden aus institutioneller Förderung entwickelt, logischerweise, weil sie auch evaluiert werden müssen und so weiter. Und da könnte man wirklich mal einen deutlicheren Fokus drauf legen und sagen, wir brauchen hier auch eine explizite Förderung für solche Spiele, die nicht unbedingt mit den Füßen an der Kasse entschieden werden, weil wir da eben so ein großes Potenzial inhaltlicher, thematischer Art haben. Also politische Bildung beispielsweise oder das Thema Klimaschutz, Umweltschutz. Wir entwickeln gerade im Moment erstmal ein Brettspiel zum Thema SDGs, Sustainable Development Goals. Und wir machen es deswegen als Brettspiel erstmal, weil die Umsetzung als Computerspiel dann doch noch ein bisschen Womenpower brauchen würde. Und das bedeutet, ne, wenn man Menschen arbeiten lässt, sollte man sie dafür bezahlen. Und wie gesagt, gerade in diesen ganzen Bereichen, die ganzen Probleme, die wir zum Beispiel auch auf politischer Ebene haben, könnte man hervorragend in solch ein Format verbauen und damit auch neue Zielgruppen erreichen. Ne? Für Kinder und Jugendliche ist das Thema Games total spannend, wenn du anstatt ein Geschichtsbuch zu lesen im Unterricht auch mal ein Geschichtsspiel spielen könntest, wäre das großartig. Obwohl ich die Frage nicht richtig beantwortet habe, es tut mir leid, weil ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ich denke mal schon, es wird eine stärkere Ausrichtung geben im Sinne von das, was wir in den letzten Jahren schon gesehen haben, dass immer mehr Firmen aufgekauft werden, immer mehr Studios aufgekauft werden, dass die Portfoliostrategie strenger wird, was also auch harte Zeiten bedeuten kann für die ganze Branche. Nichtsdestotrotz verliere ich meinen Glauben natürlich nicht und denke, dass es schon extrem wichtig ist, auch auf die kleinen Juwele zu schauen und die auch explizit natürlich zu fördern, weil das Spiele sein könnten, ja, wie die Welt sie eben braucht.
Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort, direkt am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Zeit. Ich kann dir verraten, dass es sehr, sehr viel Interesse am Chat gibt, dich noch zu anderen Themen einzuladen. Wir kommen sicherlich also nochmal auf dich zurück, wenn du magst und für dich nicht verschreckt haben.
Super. Nein, sehr, sehr gerne. Ganz herzlichen Dank und viele, viele Grüße in die Runde. Sollte es, wie gesagt, spezielle Fragen geben in Bezug auf Studium und was auch immer, könnt ihr die Fragen gerne einfach an mich weiterleiten.
Das machen wir. Die Fragebox ist also offen für alle, die noch weiteres Interesse haben. Vielen Dank dir für deine Zeit, für deine Antworten und ich sage dann mal bis bald.
Alles klar. Tschüss, euch einen schönen Abend.
Das war die dritte Folge von Pixelgrüße, zusammen mit Professor Dr. Linda Breitlauch, aufgezeichnet und live gestreamt auf dem Discord-Server der Pixelgrünen am 2. Dezember 2024. In der nächsten regulären Folge begrüßen wir Sabine Grützmacher, Mitglied des Deutschen Bundestages für unsere Grüne Fraktion. Sabine hat als Mitglied des Finanzausschusses auch die Gemeinnützigkeit des E-Sports mitverhandelt. Warum das in der Ampelkoalition gescheitert ist und warum es anders hätte laufen sollen, darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Moderation Liliane Pollmann. Mitgearbeitet hat Tim Junge. Pixelgrüße ist das Podcast-Format der Pixelgrünen, die Gaming-Community von Mitgliedern aus Bündnis 90 Die Grünen und Grüne Jugend. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!